Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, ihr Lieben, mir ging ein Thema in der letzten Zeit sehr nach, was Jesus mal angesprochen hat. Und Jesus hat ja ganz viel über so Beispielgeschichten gelehrt, Dinge deutlich gemacht, damit wir die Dinge Gottes, die wir oft nicht sehen und erklären und erkennen können, besser begreifen. Weil das ist ja immer unsere Problematik. Normalerweise sehen wir Gott nicht, ne? Also ich habe ihn bewusst noch nie gesehen. So, jetzt lebe ich aber mit ihm zusammen. Das gibt ein Problem, ne? Stell dir mal vor, du bist verheiratet, siehst deinen Ehepartner nicht. Ja, so, ne? Es ist nicht so einfach. Ja? Und oft geht es noch so um Dinge des Glaubens, ja? Weil es geht ja um eine Vertrauensbeziehung zu dem Unsichtbaren. Und ich sag mal, Vertrauen und Glauben finde ich auch stark innerlich statt. Und das kann man auch nicht immer sehen, oder? Das ist so ein bisschen so. Und trotzdem ist es real und wirklich. Also, was macht Jesus? Er hat verschiedene Dinge gemacht, damit wir die Dinge besser begreifen. Einmal ist er als Sohn Gottes auf die Welt gekommen, sichtbar geworden. Hat immer gesagt, ihr wollt wissen, wie Gott ist? Okay, guckt mich an. Hammer. Das war natürlich die Riesennummer. Und deswegen lohnt es sich, diese Jesus-Geschichten immer wieder so auch zu lesen und das zu begreifen, weil es uns deutlich macht, wer Gott ist und wie Gott ist. Okay? So, und dann hat er immer noch so Geschichten erzählt, um das deutlich zu machen, was wir eben nicht sehen können. So, und eine dieser Geschichten, die habe ich heute mal rausgesucht. Die steht in Matthäus Kapitel 13, ab Vers 31. Ich muss die Brille abnehmen. So, also Matthäus 13, Vers 1. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis, also so eine Beispielgeschichte. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, ne, ihr merkt ja schon, Herrschaft Gottes. Gott können wir nicht sehen, aber er richtet seine Herrschaft auf, aber wir können ihn erleben. So, und jetzt, wie passiert das? Das wirft viele Fragen auf. Und jetzt geht er immer darauf ein, wie das dann so ist. Also wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, dass jemand auf seinen Acker sät. So, jetzt sind wir, Gott sei Dank, wir sind ja total gesegnet, dass wir in einer ländlichen Umgebung leben dürfen, ne? Das ist total schön. Also, es gibt ja Leute, die träumen, sie denken an Stadt, aber eigentlich träumen sie von Bienen. Also, ist natürlich blöd von mir, ne? Aber, Scherz! Und trotzdem, ich bin total dankbar, weil vieles, wie Gott ist, erkennen wir natürlich anhand seiner Schöpfung. Ist doch klar, weil wenn er der Schöpfer ist und macht Dinge, gucke ich mir die Dinge an, die er ja gemacht hat, und sie zeigen ja etwas wieder von ihm, weil es ist sein Werk, okay? Und deswegen greift Jesus auf ganz viele diese natürlichen Erzählungen zurück. Also, wie bei einem Senfkorn, das jemand auf seinen Acker gesät hat. Und von euch haben ja noch ein paar Leute Acker und Acker vielleicht nicht, aber einen Garten. Es gibt keinen kleineren Samen, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ich habe noch nie Senf gepflanzt, glaube ich, oder gesät. Noch nie. Also von daher habe ich mich so ein bisschen, ich habe gegoogelt, ne? Das macht man dann ja heute. Also, es gibt kleinere Samen als Senfkörner. Zum Beispiel Orchideensamen sollen kleiner sein. Ja. Nur, das war so, die Leute von damals, die haben nicht Orchideen ausgesät, sondern, das war nicht ihr Alltagsgeschäft, sondern so Senf brauchten sie und so, ne. Wir gehen in Aldi oder so, oder Lidl, ich will jetzt keine Marke bevorzugen, oder Penny oder so, ne. Es ist wirklich so. Nach jeder Predigt sagt mir immer, warum hast du Lidl genannt und nicht Aldi? Weiß ich auch nicht. Oder Markkauf oder so, also, oder bestellen sie im Internet. So, also auf alle Fälle, damals war es ja anders, die mussten auch selber sehen, wie sie an ihren Senf rankamen, also haben sie irgendwie ausgesät. Ja? So, die kannten das. Und deswegen hat Jesus nicht von Orchideensamen gesprochen, weil das war nicht deren Alltagswirklichkeit. Aber Senf, das war Alltagswirklichkeit. So, und wenn wir jetzt bei den Küchen- und Gartenkräuter sind, dann soll Senf wirklich der kleinste Samen sein. Der ist klein, bis unter einem Millimeter. So, kann unterschiedliche Größen haben, aber ich sag mal so roundabout ein Millimeter groß. gibt unterschiedliche natürlich Pflanzen und Samenkörner, dann gibt wohl gelben und schwarzen. Jesus redet anscheinend hier von diesem schwarzen, so ein Millimeter großen. So, und das Ding, ein Millimeter, also ich hätte es jetzt gar nicht mit auf die Bühne bringen können, weil ich könnte auch sagen, seht ihr, hier ist es. Ja, seht ihr sowieso nicht. So, ne? Also hier ist es, okay? Auf alle Fälle, das Ding soll die Energie, das Potenzial, die Kraft haben, zu einem Strauch zu werden. Dann ist er eigentlich biologisch wahrscheinlich kein richtiger Strauch, aber so groß, 2 Meter. Ich bin 1,90 Meter, könnte auch, es gibt Pflanzen bis 2,50 Meter, 3 Meter. Also das wäre dann irgendwie Decke. 1 Millimeter. Wisst ihr, was das für ein Wachstumsfaktor ist? Nehmen wir mal 2 Meter an. Von 1 Millimeter zu 2 Meter ist ein Wachstumsfaktor von 2000. Ich als altes Mathe-Genie. Bin ich nicht. Ich hatte ja nur, ja, dank Google, kleinen Wissensvorsprung. Ja, aber es sind von 2000. Das ist doch der Hammer, oder? Okay. Wir haben euch mal ein kleines Video mitgebracht. Nicht von Senfkörner, weil Senfkörner, das ist jetzt normalerweise nicht unsere Lebenswirklichkeit, sondern von einem Hausbau. Ja, von einem Hausbau. Fängt ja auch klein an, ne? So, das ist jetzt ein besonderer Hausbau. Ich kann das gar nicht glauben, dass das wahr ist. Hier geht's um den Bau eines Wolkenkratzers. In China. Und den sollen die nachher aufgebaut haben in 19 Tagen. Also nicht 190 Tagen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Also, Google ist ja schön, ne? Aber ob man alles glauben kann, auf alle Fälle ein Wolkenkratzerbau. Egal jetzt, wie lange sie dran gesessen haben. Und da gucken wir gleich mal rein. Gucken, ob das technisch funktioniert. Also, Hausbau von klein zu groß, ne? Klein Anfang zu groß. Hier mal aus dem Hausbaubereich.
Irgendwas läuft in China anders als bei uns. Was große Bauprojekte angeht, meine ich. Irgendwie sind die Chinesen schneller. Und nicht nur als wir mit unserem Flughafen, sondern auch als der Rest der Welt. Gerade haben sie einen neuen Baurekord aufgestellt. In nur 19 Tagen haben sie einen 57-stöckigen Wolkenkratzer hochgezogen. Das waren 3 Etagen an einem Tag. Hier spektakuläre Zeitrafferaufnahmen von dem Turbo-Projekt.
So schnell wurde noch nie gebaut. Ein Wolkenkratzer in nur 19 Tagen. Für die chinesische Firma Broad Group kein Problem. Dieses Zeitraffer-Video zeigt, wie das 57-stöckige Hotel fertiggestellt wird. Möglich macht das Rekordgebäude eine spezielle Technik. Vorgefertigte Teile, gebaut mit großer Präzision, werden an ein Stahlgerüst montiert. So entstehen 3 Stockwerke an nur einem Tag. Übrigens, der Wolkenkratzer soll besonders klimafreundlich sein. Dank einer speziellen Isolierung spart er angeblich über 10.000 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr ein.
Also, ich fand das nochmal, weil Senfkorn habe ich auch nicht so, aber Hausbau kenne ich mich so ein bisschen mit aus. Wolkenkratzerbau nicht. Erst recht nicht in 19 Tagen, aber es macht nochmal deutlich, eigentlich fängt alles immer klein an. Was meint ihr, womit dieser Wolkenkratzerbau irgendwann mal angefangen hat? Mit einer Idee. Irgendeiner hat irgendwann mal einen Gedanken gehabt. Ein Gedanke ist nichts. Ist nichts. Irgendwann hat mal einer einen Gedanken gehabt. Wahrscheinlich ging es dann irgendwie weiter. Er musste noch mehrere gewinnen, diesen Gedanken mitzudenken. Weil alleine kriegst du das nicht hin. Irgendwann muss man natürlich irgendwie Pläne haben, Architekten, man braucht Leute, die das finanzieren, dann brauchst du irgendwann Firmen und Generalunternehmen, keine Ahnung, die das fertigen und irgendwann, aber es fängt immer, selbst wenn es so gigantisch ist, klein an. Auch bei uns im ganz natürlichen Bereich. Und das Beispiel greift jetzt Jesus auf, um deutlich zu machen, wie Gottes Herrschaft, Gottes Erlebbarkeit im Hier und Jetzt, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und er sagt, Leute, täuscht euch nicht. Es fängt nicht an mit Bang, Bang, Bang. Und das fand ich interessant, weil normalerweise denkt man immer, oh, wenn jetzt Gott auf die Erde kommt, okay? Also, der lebendige Schöpfer Himmels und der Erden, der Ewige, kommt jetzt hier zu uns. Denn wie stellt man sich das vor? Also erstmal würde man sagen, bang, bang, bang. Alle Krankenhäuser werden abgeschafft, weil die Kranken werden alle geheilt. Armut, weg. Ja, totale Vollversorgung aller Menschen weltweit. Wie stellt man sich das noch vor? Dann stellt man sich wahrscheinlich vor, irgendwie Myriaden von Engeln treten auf den Plan. Blitz und Donner. Und dann würden wir irgendwie sagen, okay, ich glaube, Gott ist im Anmarsch. Und Jesus sagt, wenn ihr das erwartet und das denkt, dann werdet ihr den lebendigen Gott, den ihr hier erleben könnt, werdet ihr verpassen. Wenn ihr das erwartet und das denkt und denkt, wenn es so wäre, dann würde ich an Gott glauben. Dann würde ich mich für ihn engagieren. Dann würde ich ihn anbeten. Dann würde ich mich ihm hingeben und ihm dienen. Dann werdet ihr es verpassen. Gott kommt anders. Und deswegen fügt er hier dieses wichtige Detail der Herrschaft, des Machtbereiches, der Wirksamkeit Gottes ein. Er sagt, auch bei Gott fängt alles erstmal klein an. Aber lasst euch nicht täuschen, nicht irre machen, seid nicht verzagt. Das Kleine hat die Kraft in sich, das Potenzial von einem 2000-fachen Wachstum und mehr. Okay? Was sind die kleinen Dinge des Glaubens? Ich habe ein bisschen überlegt, würde mich aber interessieren, was denkt ihr? Wenn wir sagen irgendwie, okay, mit dem Glauben, das ist ja so kleiner Anfang, großes Ende, das ist garantiert von Gott, das wird funktionieren. In der Zwischenzeit ist jetzt der Glauben nötig, ne? So. Also es geht um die kleinen Dinge des Glaubens. Nicht um die großen Dinge. Es geht um die kleinen Dinge des Glaubens. Was sind das für kleine Dinge des Glaubens, die euch einfallen? Wo ihr sagt, okay, das ist für mich, jetzt gehen wir mal aus dieser Beispielgeschichte raus, jetzt gehen wir in unsere Lebenspraxis rein. Was sind diese kleinen Dinge, die eigentlich so unscheinbar sind, die noch gar nicht groß nach Herrschaft Gottes aussehen, sondern die nicht gigantisch sind, sondern oft mickrig und gering sind? Ist das kleinste aller Samenkörner, also oft kleiner als anderes, was wir sonst in unserer Umgebung haben. Was sind die kleinen Dinge des Glaubens? Zum Beispiel, es ist ein Gedanke. Es ist ein ganz kleiner Gedanke. Und das ist auch noch mal gar nicht so ein Gedanke, wo man sagt, boah, der ist jetzt, sondern wo man sagt, ups, hoppla. Da schreibt man nicht Hurra bei, sondern eher hoppla. Sondern ich erkenne, dass ich vor Gott so nicht richtig bin, wie ich bin. Ich bin mangelhaft. Ich habe das Potenzial, nicht nur das Potenzial, sondern auch die Wirklichkeit des Scheiterns in mir. Nicht des Großartigen, sondern des Scheiterns. Ich tue gar nicht alles das, was vor Gott richtig ist. Und ich frage auch nicht immer danach. So, ich erkenne, dass ich Sünde. Das ist ein einfacher Gedanke. Und dann noch so ein Ups-Gedanke. Nicht großartig. Ist kleiner als andere Gedanken, die wir sonst haben. So ein Senfkorn-Gedanke. Aber entstammt völlig dem Herrschaftsbereich Gottes, ist ein Gedanke Gottes, ist eine Wahrheit Gottes, die völlig richtig ist. Unglaubliches Potenzial in sich trägt, von Wachstum, von Veränderung, von Leben. Aber der Anfangsgedanke ist, oh, so was gibt's noch so für kleine Dinge, wo ihr sagt, ich traue ihm etwas zu, das ist ein Vertrauensschritt. Vertrauen findet auch erstmal innerlich statt, gar nicht großartig, sondern ich fasse einen Entschluss auch irgendwann. Ist eine Entscheidung, ne? Das ist ein Gedanke, der dann auch zum Entschluss wird, weil ich sage, ich traue ihm zu, dass etwas geschieht und jetzt mache ich irgendwas, was er so sagt. So, ne? Zum Beispiel, ist es ein göttlicher Gedanke, dass wenn ich einen anderen Menschen verletzt habe, dass ich mich bei ihm entschuldige? Ist das göttlich richtig? Ja. Ist das Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft, dass sich alle immer entschuldigen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, was sie zu verantworten haben? Nein. Selbst muss man sagen, wenn man so das Christentum anguckt, als gesamtgesellschaftlichen Bereich, ist er nun auch nicht dafür bekannt, ne? Dass Kirchen, Gemeinden, Einzelpersönlichkeiten Verantwortung übernehmen für das, was dort falsch gelaufen ist. Und dazu auch sagen, es ist falsch gelaufen, es tut uns leid, oder? Man muss gar nicht an die ganzen Missbrauchsfälle denken, die stattgefunden haben, auch im christlichen Bereich. Ne? Das ist ja, merkt ihr? Das ist eigentlich ein, aber wenn ich es jetzt tun würde, dann ist das ein kleiner Schritt, der zeigt, Gott, ich traue es dir zu, dass das richtig ist, dass diese Demütigung, die auch da drin irgendwie liegt und dieses Bekenntnis nach außen, nicht von Großartigkeit, sondern von eigener Kleinheit, von Versagen, dass das Früchte tragen wird, dass das eine positive Veränderung und eine geistliche Bewegung auslösen wird und auch, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können. Und ich mache es nicht, diesen einen Schritt. Das ist ein ganz kleiner, ein Vertrauensschritt. So, ne? Das sind so kleine Dinge. Habt ihr noch andere kleine Dinge? Dankbarkeit. Ist eine kleine Sache. Gehe ich den Schritt der Dankbarkeit, spreche ich es aus, Gott, ich bin dankbar dafür, dass du so bist, oder mache ich es nicht? Ist eine kleine Sache. Das ist nichts Großartiges. Ist nicht Bang mit 1000 Engeln, nein. Eine ganz kleine Sache. Aber Jesus sagt, so ist das Reich Gottes. Es ist klein, kleiner als anderes, was ihr sonst kennt. Erstmal, auf den ersten Blick. Und trotzdem hat sie Potenzial zu einer unglaublichen Größe, zu einer unglaublichen Vitalität. Stühle stellen für einen Gottesdienst. Eine große Sache oder eine kleine Sache? Eine ganz kleine Sache. Es geht nicht darum, eine Megagemeinde mit 5000 Leuten zu organisieren und einen riesen Gottesdienst abzufackeln. Es geht einfach darum, bin ich am Samstagmorgen bereit, um 10 Uhr hier zu sein, einen Stuhl zu stellen. Kleine Sache. Ganz kleine Sache. Und die Kleinheit verleitet uns oft dazu, dass wir sagen, ach nee, muss jetzt nicht sein. Ja, vor 5000 Leuten reden, ja, würde ich machen vielleicht. Oder vielleicht dann auch nicht wieder, weil es zu groß ist. Aber und Jesus sagt, das sind die Dinge, von denen ich rede, das ist das Reich Gottes. Achtet darauf, dass es nicht verpasst, weil es für euch zu klein erscheint. Sondern da bin ich drin. Und diese kleinen Dinge haben das Potenzial zu einer unglaublichen Größe. Sind wir so ein bisschen reingekommen, dass es konkret wird? Gut. Ich habe noch ein paar kleine Dinge rausgesucht. Und zwar Matthäus 18, 19 und 20, da geht es um das Thema Gebet. Gebet ist, finde ich, auch eine kleine Sache. Ne? Gebet ist jetzt noch nicht die Riesenaktion, sondern nur, ich rede mit Gott. Eigentlich eine kleine Sache. Und in Matthäus 18, 19 und 20, da heißt es folgendermaßen, sagt Jesus, wenn zwei oder drei, so, von euch, zwei oder drei, also nicht groß, nicht 2000, 3000, sondern zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, also im Glauben an mich zusammenkommen und darüber übereinkommen, sich verständigen, um was sie mich bitten wollen, dann wird es ihnen gegeben werden. Ist eine kleine Sache, oder? Zwei oder drei, nicht 2000, 3000. Und ein einfaches Gebet, einfach aussprechen, ich habe nichts gemacht. Sondern ich spreche es einfach aus. Und er sagt, das ist ein Senfkorn im Reich Gottes. Der trägt ein unglaubliches Potenzial von Größe mit sich. Von Wachstum. Macht das. Passend dazu Jakobus Kapitel 5 ab Vers 16 geht's auch nochmal um das Gebet. Und wenn einer von euch krank ist, ein Problem hat, dann kommt zusammen und betet füreinander. So dieses. Und dann erinnert er an ein Vorbild, Elia. Elia hat auch mal gebetet. Er hat gebetet darum, dass es nicht mehr regnen sollte. Das hat einen Hintergrund und erklären wir jetzt nicht. Und er sagte, und was ist passiert? 3 Jahre hat es nicht geregnet. Ist das eine große Sache? 3 Jahre kein Regen? Ups. Ist einmal beten, Herr, kein Regen, eine kleine Sache? Ja, ist eine kleine Sache. 3 Jahre kein Regen ist eine große Sache, ist eine Riesensache. Hat eine übernationale Krise damals ausgelöst. Einen riesen Hungersnot ausgelöst. Von internationaler Bedeutung in dem damaligen palästinischen Umfeld. Und dann sagt er, und dann hat er doch wieder gebetet, dass es regnen sollte, ne? Und was passiert? Und es hat geregnet. Ist einmal beten, kleine Sache. Auf einmal nach 3 Jahren wieder Regen, ist das eine große Sache? Das ist eine Riesensache. Okay? Also, die Bibel geht auf diese Beispiele ein und erläutert uns das und sagt, Leute, damit wir es nicht verpassen, das Wirken Gottes. Was auch noch ein schönes Beispiel ist, ist 2. Könige Kapitel 5. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil das fand ich so hammerhart, weil das ist ein Syrer. Ne? Syrien ist ja politisch gerade ein Riesenthema auch weltweit. Und da ist ein syrischer Feldherr, der heißt Naaman. Und ein syrischer Feldherr, und der ist aber krank, der hat Aussatz. Und er sucht Hilfe. Und er hat eine Dienerin. Das ist auch, wenn man die ganze Geschichte, die geht einem so zu Herzen, weil diese Dienerin ist eigentlich eine Sklavin, weil die wurde, Syrien hatte einen Krieg geführt, auch teilweise mit Israel, also mit den Juden, und hatte teilweise auch Städte erobert, und dann haben sie Sklaven genommen. Und dieses junge Mädchen wurde als Sklavin verschleppt nach Syrien und wird zur Dienerin dieses Feldhauptmanns, der diesen Krieg geführt hat. Ja, jetzt hat er Aussatz. Und die Sklavin, die sagt ihm, du, wenn du Heilung haben willst, ja, dann musst du nach Israel zurückgehen, weil das ist das Volk Gottes, und da wirst du Heilung erleben. Denk mal, auch alles so klein, oder? Eine verschleppte Sklavin. Wie hat die sich wohl gefühlt? Wie klein hat die sich wohl gefühlt? Aber sie trägt die Wahrheit Gottes in sich. Und sagt, es war diesen großen syrischen Feldherrn, der die Riesenschlachten da gewonnen hat. So, und jetzt er ab nach Israel. Er macht es. Ist auch Vertrauen. Ist auch eine kleine Sache erstmal. Naja, und die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, aber nachher kommt er zu einem Propheten. Ja. Und dieser Prophet, der sagt ihm Folgendes, du, pass mal auf, der lässt ihm sagen, der kommt gar nicht zu ihm hin, sondern der macht so Ferndiagnose. Ist auch abgefahren, oder? Der macht Ferndiagnose und sagt, du, ich weiß, dass du krank bist, geh in den Jordan, das ist ein israelitischer Hauptfluss, Jordan, und da musst du dich 7-mal untertauchen. Und wenn du das gemacht hast, bist du geheilt. So, und jetzt hier diese Geschichte, die Reaktion von dem Naaman, von dem Hilfesuchenden, 2. Könige 5, Abvers 11. Naaman war empört darüber. Also, dass er ihn erstmal nicht empfangen hat, diese Ferndiagnose gestellt hat und dann auch noch gesagt hat, geh in Jordan und da 7-mal baden gehen. War empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen anrufen und dabei seine Hand über der Krankenstelle hin und her bewegen und mich so an meinem Aussatz heilen. Also der hatte gedacht, irgendwie, jetzt muss er ne, das große Hokuspokus sein. Jetzt ist das alles nicht, das Große, was er sich erdacht hat, findet nicht statt. Der Prophet kommt gar nicht raus. Gibt ihm nur so eine, lässt ihm über seinen Diener so eine Mitteilung. So. Und nichts mit Großgebet da und Namen des Herrn und Handbewegung und Tohuwabohu oder so, irgendwie gar nicht. So, und jetzt kommt noch Folgendes. Ist das Wasser des Abner und des Parar, der Flüsse von Damaskus, also von Syrien, nicht besser als alle Gewässer Israels? Und dann noch in einem jüdischen Fluss, wo wir doch die Juden gerade besiegt haben? Wissen, wenn es mein eigener wäre, ne, von der Siegermacht oder so, wenn ich das, was ich kennen würde, da, das wäre, aber sowas auch noch, das ist alles so klein und mickrig hier, und dann hätte ich ja auch in ihn baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Also er ist dabei, die Wirksamkeit Gottes, die Herrschaft Gottes zu verpassen, weil es ihm alles zu klein und zu mickrig ist. Er ist gerade dabei, das zu verpassen. Aber seine Diener, jetzt ist er irgendwie in geistlicher Gemeinschaft hier. Das finde ich Hammer. Aber seine Diener reden ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges, etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Cool, oder? Wie gut, wenn man in geistlicher Gemeinschaft ist. Damit man die kleinen Dinge und damit die großen Dinge Gottes nicht verpasst. Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab, tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Hammer, oder? Er hat's nicht verpasst. Er hat das Kleine, was Gott ihm anbietet, dieses Unscheinbare, das hat er angenommen, hat er geglaubt und hat's getan und erlebt die Größe Gottes, erlebt ein Wunder an sich selbst. Okay. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt lassen wir es praktisch werden, weil wir haben ja heute ein bisschen Zeit, ne, weil wir keine Anbetung mit Musik hatten. Jetzt machen wir Gebetsgemeinschaften. Ja, ich sag euch mal, was so meine Idee war und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Also, meine Idee ist folgendes. Wir praktizieren das jetzt aus, dass wir beten. Wir machen nichts anderes. Wir beten nur. Nur Gebet. So. Und wir machen das nicht in der großen Gruppe, sondern zu zweit, zu dritt. Ne? Dieses Kleine. Ne? So wie es in der Bibel steht. Wir machen das einfach. Zu zweit oder zu dritt. Und das ist folgendermaßen, ich sage euch ein Stichwort, ein Anliegen. Und wer dieses Anliegen für sich teilt, sagt, okay, dafür könnte ich auch Gebet gebrauchen, der hebt die Hand. Und dann stellen sich zwei, drei oder so zusammen. Nee, wir machen das anders, das ist zu kompliziert. Ja, das, wenn man sich selber nochmal reden hört, merkt man irgendwie, nee, ist nichts. Wir machen es noch einfacher, ganz einfach. Ich sage, das Thema, das Anliegen. Und dann stellt er euch zu zweit, zu dritt zusammen. Wenn ihr zu viert seid, komm, wir hacken euch nicht irgendwie durch oder so, alles okay. Und dann betet ihr dafür. So, ne? Das ist alles so, das ist so ein Gemurmel hier im Saal. Vielleicht hast du noch nie öffentlich gebetet. Lass dich mal drauf ein. So, zu zweit oder zu dritt. Wir machen was Kleines. Wir haben einen Gedanken, wir machen Vertrauensschritt. Ne? Das sind diese kleinen Dinge im Glauben. Wir können sowieso nicht machen. Es ist nur ein Gebet, aber zum Allmächtigen. Wir sprechen das aus, miteinander. Okay, und dann, so, zack. Und dann sage ich das nächste Anliegen. Dann könnt ihr euch auch nochmal anders organisieren, wenn ihr wollt, mal mit anderen zwei oder drei zusammen sein. Und dann machen wir so ein paar Gebetseinheiten. Ich möchte euch nochmal ein motivierendes Beispiel aus meinem Leben bringen. Und zwar züchte ich Schafe. Das ist die Leute, die hier häufiger hinkommen, die können schon nicht mehr hören. Aber das ist nur meine Lebenswirklichkeit. Tut mir leid. Ich züchte leider keine Bienen, sonst würde man Bienenbeispiele kriegen. Okay. Also, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, hier Schafe zu züchten. Und wenn man Schafe züchtet, fängt man normalerweise, wie alles, wie fängt man an? Man fängt klein an. Das heißt, bei den Schafen ist es so, die werden im Frühjahr geboren, im Herbst haben sich alle vermehrt, da hast du viel zu viele und im Herbst musst du wieder sehen, dass du los wirst, weil die kriegst du gar nicht über den Winter so viele. Das heißt, du musst sie verkaufen. Und wenn du am Anfang anfängst, dann hast du meistens nicht so tolle Schafe, also verkaufst du sie zum Schlachten. Okay? Vor ein paar Jahren habe ich dieses Schild an den Habichhorster Weg gestellt. Zur Freude der Nachbarn. Das ist ja die ideale Hobby-Schafe, das fand ich cool. Oder fand's albern, keine Ahnung, ist ja egal. Auf alle Fälle, meine Handynummer auf. Und hier, seht ihr hier unten, ab 80 Euro. Also man kann Schafe auch heute schon für 50 Euro kaufen. Das ist eine Schande. Ne? Was kriegt man für 50 Euro? Ist eine Schande, ein ganzes Tier, ein Schaf für 50 Euro in Deutschland, ist kein Problem, kannst du kaufen. Also ich lag damals schon im höherpreisigen Segment, 80. Okay. Mercedes-Schafe, ja. Aber sie waren immer noch nicht so toll und ich hatte keine Vertriebswege und was da alles so, du fängst eben klein an. So, Schild an der Straße, 80 Euro. Ich hatte auch etliche Probleme. Ich hatte mit Krankheiten zu tun. Da gibt's so ganz blöde Bakterien. Und ich hatte mal nach einer Geburtsphase gehabt, da lagen alle Schafe mit an die 40 Grad Fieber bei mir im Stall. Die Mutterschafe und die Lämmer. Wisst ihr, wie man sich da fühlt? Da bist du aber nicht sowas von klein. Du bist unterirdisch klein. Da denkst du, es ist der Wille des Herrn oder vielleicht doch nicht. Das kann ja alles nicht wahr sein. Es ist kleiner als ein Samenkorn. Da fühlst du dich richtig dreckig mit. So. Dieses Jahr, so jetzt kommt's. Ach ja, und was war? Das Problem zog sich eigentlich über 2-3 Jahre hin und irgendwann habe ich immer mal Leuten gesagt, können wir dafür beten, hier in der Gemeinde. Ging es mal um das Thema Heilung. Ich brauche nicht Heilung für mich, aber für meine Schafe. Hab mal alle deine Schafe mit 40 im Stall liegen, dann hörst du auf zu lachen. Da bist du Tag und Nacht mit Medikamenten und du betest und du tust und man legst in die Hände auf, wirklich. Und ich war so froh, dass es Leute von euch gab, die mir auch teilweise ermutigt haben, komm, wir beten dafür. Wer hat von euch mal mit für meine Schafe gebetet? Hebt mal die Hand für. Da. Vielen Dank euch. Dieses Jahr, bei den Geburten, keine Fehlgeburten. Ich musste nie helfen. Alle Zwillinge, bis auf einen ist ein Einling. Alle Zwillinge, alle gesund. Keine Bakterien mehr nach der Geburt. Nichts mehr. Und das waren multiresistente Bakterien. Wenn man sich damit mal auseinandersetzt, Staphylococcus aureus, der ist hochgefährlich. Das ist ein richtiges Problem hier, die im Krankenhausbereich arbeiten. Ne? Ihr kennt das. Das ist ein richtiges Problem. Der ist nicht mehr da. Der ist immer noch da, aber er bricht nicht aus. So, Die Schafe, Dilemma, haben sich so gut entwickelt, Marion kann es schon nicht mehr hören. Die rollt schon mit den Augen. Weil mittlerweile habe ich auch so Vertriebswege gefunden und habe das dann so bekannt gemacht, ich verkaufe Schafe. So. Die rennen mir die Bude ein. Ist es so, Marion?
Ja.
Ja, weil ich hänge immer am Telefon und sie hört immer, dass ich sag mal, der Bock hat so gut vererbt und die sind alle so toll. Gestern hatte ich verkaufsoffenen Tag, habe ich zum ersten Mal gemacht. Die Leute sind gekommen. Ja, nachmittags waren die alle da, teilweise 3 Stunden Fahrt hinter sich. Ja, ich verkaufe die Schafe mittlerweile. 80 Euro habe ich gestartet. Ja, für 220 Euro. Ich habe jetzt noch 3, die gehen nicht unter 300 weg. Und ich habe einen, der werde ich für 500 verkaufen.
Lotz.
Du Kapitalist. Wisst ihr was? Natürlich habe ich mich auch ein bisschen drum gekümmert und so. Aber wenn du das mal mehrere Jahre das Elend hinter dir hast, dann weißt du, du kannst tun und machen, was du willst. Das liegt nicht daran. Ich bin dankbar dafür, dass Leute mit mir gebetet haben und geglauben gehabt haben, wer dafür eingestanden ist. Und darauf führe ich das hinzu, dass ich das jetzt so erleben darf. Das ist ein kleiner als ein Senfkorn. Ne? Ey, das muss ich euch noch erzählen. Ich züchte Nulana-Schafe, okay? Wisst ihr auch schon alle. Der größte Züchter aus Deutschland von Nulana-Schafen, ja, der wird demnächst von mir seinen Zuchtbock kaufen. Und ich habe nur 5 Mutterschafe. Das ist nicht abgefahren? Gott ist so gut. Das ist unglaublich, was der macht. Welche Kraft Glauben hat, welche Kraft er hat, was für eine Verheißung auf Gebet liegt. So, wenn ihr jetzt nicht miteinander betet, weiß ich es auch nicht. Wirklich. Macht es. Es kann Jahre dauern. Jawohl. Aber wenn wir es im Glauben machen und an den Lebendigen, dann hat es Kraft und es wird kommen. Es fängt vielleicht klein an und mach ruhig schon die kleinen Schritte. Manche von euch überlegen, sich taufen zu lassen. Und man denkt, bei Taufe muss sich der Himmel öffnen und die Taube herabkommen und muss die Stimme hören, hier, du bist mein geliebter Sohn. Bei Jesus war das so. Vielleicht ist es auch so. Vielleicht fängt es aber ganz klein an. Du lässt dich taufen, Himmel öffnet sich nicht, Taube kommt nicht herab, die Stimme des Vaters erschallt nicht. Mach es im Glauben, warte mal ab. Was nächste Woche passiert, was nächstes Jahr ist, was in 10 Jahren ist, warte mal ab. Ich habe ja mittlerweile das Vorrecht und habe Leute begleiten dürfen über Jahrzehnte teilweise, auch aus alten Gemeinden, habe ich immer noch Kontakt zu. Und ich kann euch sagen, das macht einen Riesenunterschied, ob Leute bereit sind, die kleinen Schritte zu gehen oder nicht. Leute mit viel größerem Potenzial gehen nicht die kleinen Schritte und sie kommen nicht nach 10 Jahren. Und Leute, die viel kleineres Potenzial hatten, sind diese Schritte des Glaubens in geistlicher Gemeinschaft, im Dienen, im Glauben, im Gehorsam, im Beten. Und haben sich unglaublich toll entwickelt. Okay, also, ich sage euch jetzt ein paar Stichworte, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar dachte ich, dass wir als erstes wirklich für das Thema Gesundheit beten. Also wir beten nicht für Krankheit, sondern für Gesundheit. Wenn ihr gleich eure kleinen Gruppen habt, dann hat vielleicht einer von euch selber ein Anliegen und sagt, Mensch, betet mal für mein Ziehen in der Schulter oder so. Oder vielleicht habt ihr aber auch selber, seid ihr im Moment fit, da möchte ich euch ein Anliegen mitgeben. Wir haben jemanden bei uns in der Gemeinde, der leidet unter Epilepsie. Und wir beten mit einigen Leuten schon sehr intensiv. Und wir wollen es lernen, als Gemeinde dafür zu beten. Der heißt Samuel. Ja, Nachnamen sage ich jetzt nicht. Betet mal für einen Samuel, dass er Heilung erlebt von seiner Epilepsie. Ich weiß, es ist ein kleiner Schritt hier. Ist wie ein Senfkorn. Aber im Vertrauen auf Gott, dass er kann. Okay? Halleluja. So, ihr Lieben, ihr könnt ruhig zu Ende kommen. Also für diese Runde, wir machen gleich die nächste Runde. Wir beten nochmal mit einem anderen Anliegen weiter. Und zwar dachte ich, als nächstes für Familie und Freunde zu beten. Ja, das ist für uns, Sinn des Lebens ist, in guten Beziehungen zu leben, mit Gott und miteinander. Und von daher sind Familie und Freunde, haben eine ganz hohe Bedeutung für unser Leben. Und vielleicht, dass wir nochmal dafür einstehen, für die Kinder, oder Kinder für die Eltern auch einstehen können. Ich glaube, das tut auch manchmal gut, ne? Dass wir für Freunde einstehen. Vielleicht bist du noch gar nicht so lange in Bünde und hast auch noch eine Sehnsucht nach Freundschaft. Dann sag das ruhig. Dann können wir dafür beten, dass du hier gute Freunde findest. Also Familie und Freunde, so als nächsten Block. Ja. Und für Finanzen und Beruf nochmal einzustehen, wenn jemand Anliegen hat, keine Scheu davor, das zu sagen. Wenn wir das Große erleben wollen, fangen wir mit dem Kleinen an. Da gibt es einen inneren Zusammenhang. Und vielleicht ist es heute ein kleiner Anfang für das Große, was kommen wird. Ja, also steht nochmal auf für Beruf und Finanzen. Wenn ihr ein Anliegen habt, sagt es und dann stehen wir füreinander ein. So, und dann gehen wir zum letzten Gebetsanliegen nochmal über. Wir beten in Kleingruppen und wir beten nur, es ist was Kleines. Aber wir machen es im Vertrauen auf Gott. Und zwar lass uns diesmal für Erweckung beten. Erweckung ist, dass ein geistlicher Aufbruch in der Gesellschaft und in Gemeinden stattfindet. Dass man irgendwie eine neue Sehnsucht nach Gott, dass wir erkennen, dass unser Materialismus uns nicht glücklich macht, dass es zum großen Teil ein Götze ist, dass wir es als Gesellschaft erkennen, dass wir uns Gott zuwenden, seine Kraft erleben, dass wir es in der Gemeinde erleben, weil Erweckung fängt immer mit Christen an, mit Gemeinden an, dass die wach werden, geistlich wach werden, dass das übernatürliche Leben wirklich gelebt wird, dass der Himmel wirklich auf die Erde kommt, dort, ne? Und das dann auch in der Gesellschaft stattfindet, in der Politik, in der Wirtschaft, auch hier vor Ort, in den karikativen Verbänden, im Bereich Bildung. Ja, das fände ich total super, wenn wir dafür einstehen. Und ich wollte euch nochmal mitgeben, in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 steht, wenn dieses Spiel hier unten mal abgepfiffen werden wird in der Welt, das wird Gott mal irgendwann machen, und dann wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden. Und dann heißt es dort, dort wird eine unzählbare Menschenmenge vor dem allmächtigen Gott sein, die gerettet worden sind, die in seiner neuen Welt leben. Eine unzählbare. Und dann heißt es noch, aus allen Nationen, da kriege ich Gänsehaut, aus allen Nationen wird es mal eine unzählbare Menschenmenge, der wird keiner zählen können, das werden Milliarden von Menschen sein, so heißt es in der Bibel, die mit Gott in der Ewigkeit leben und ihn anbeten werden dort. Okay, und wir sind oft so, wir sehen das Kleine, ja, sehen unsere Kleingruppe oder so, die 4, 5 Leute, die 6, 8 und haben manchmal auch so, denken, ah, oh, ist das so klein. Nein, die Verheißung ist, es werden Milliarden von Menschen, werden von Gott errettet werden, aus allen Nationen. Und deswegen lasst uns auch für unsere Nation nochmal einstehen und alle Nationen in unserer Nation, dass Menschen gerettet werden, in Gemeinde, in Gesellschaft, okay. So, kennt ihr To-Do-Listen? Also ich weiß nicht, ich habe so einen Kalender, da steht immer meine To-Do-List, also was ich alles so zu machen habe. Ne? Andere haben so eine Zettelwirtschaft, ne? Dann müsst ihr mal die Pinnwand bei denen in der Küche angucken. Ne? Riesen To-Do-Liste mit ganz vielen kleinen Zetteln. Und ich habe gedacht, diese ganzen To-Do-Listen, die ich so habe, Woche für Woche für Woche, ne? Das sind alles Kleinigkeiten. Oder die Zettel, die irgendwo an der Pinnwand hängen, alles Kleinigkeiten, alles Senfkörner, oder? Alles kleine Senfkörner. Das Leben besteht aus vielen Senfkörnern. Und ich möchte euch bitten, in der Zukunft, in der nächsten Woche, nochmal eure To-Do-Listen anzugucken oder eure Zettel anzugucken. So die Kleinigkeiten des Alltages. Und nochmal zu entscheiden, ist es ein Ding, was von Gott her auf eure To-Do-Liste draufgehört oder nicht? Ja, es gibt vielleicht Dinge, die sollten wir gar nicht tun, weil sie zu groß sind oder falsch sind. Dann sollten wir sie streichen oder so. Ich muss dem nochmal unbedingt meine Meinung sagen. Vielleicht ist es dran, vielleicht nicht oder so. Ne? Also dass wir da nochmal prüfen vor Gott. Und wenn wir es aber geprüft haben, unsere To-Do-Liste, unsere Zettel und sagen, hey, egal wie klein es ist, ich mache es im Glauben. So unscheinbar, so gering es ist, ich mache es im Glauben. Vielleicht tust du auch neue Dinge drauf und sagst, okay, ich habe eigentlich mit geistlicher Gemeinschaft abgeschlossen, aber ich möchte es nochmal wagen. Und ich schreibe mir auf, ich möchte irgendwie den und den anrufen und fragen, ob ich Teil seiner Kleingruppe sein kann oder ob er mit mir eine Zweierschaft macht. Irgendwas. Ist eine kleine Sache, haben wir ja gelesen, ne? Matthäus 18, wenn 2 oder 3 zusammen sind und so, ne? Dann schreibt das vielleicht drauf. Ein neues Senfkorn. Und dass es dann im Glauben macht. Dann wollen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen, uns in einem Jahr wieder treffen. Und in 5 Jahren wieder treffen und in 10 Jahren wieder treffen, was aus diesem kleinen Senfkorn geworden ist. Gott hat großartige Dinge für uns bereit, aber es fängt immer klein an. Und in der Zwischenzeit zwischen klein und groß, da liegt unser Glaube. Dass wir im Glauben die Schritte tun. Okay? Der Herr segne euch. Ihr wart offen für Veränderung heute. Ihr habt euch darauf eingelassen, auf diesen experimentellen Gottesdienst, auf diesen experimentellen Glauben. Und Gott sieht das Kleine. Vielleicht war es ein kleiner Versuch. Vielleicht hast du erstmal nur zugehört, aber du bist auch nicht rausgegangen. Er sieht deinen Glauben und er segnet diesen deinen Glauben, dass er das Potenzial, was drin ist, die Herrschaft Gottes, die Macht Gottes hier auf der Erde, Himmel auf Erden zu erleben, dass das seine Wirkung entfaltet in deinem Leben. Amen. Amen.